Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Wir beginnen mit einem Gotteswort, mit den Versen aus dem Heiligen Koran, den Versen 174 und 175 der Sure 4, Nisa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr Menschen, gegeben ward euch von eurem Herrn ein deutlicher Beweis. Ein klares Licht von eurem Herrn ward euch gesandt. Jene, die zu glauben an Gott fanden und sich an der himmlischen Schrift festhalten, sie wird er alsbald seine Huld und Barmherzigkeit spüren lassen und sie den Weg, der zu ihm führt, weisen.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 10. November 2023, gleich dem 19. Aban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi fordert muslimische Nationen auf, Beziehungen zu Israel wegen Völkermord in Gaza abzubrechen. Iran fordert Grossi auf, UN-Sicherheitsrat über israelische Drohung mit Atombombe in Gaza zu informieren. Führender iranischer Rechtsexperte fordert UN auf, über Verbrechen Israels in Gaza zu berichten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi fordert muslimische Nationen auf, Beziehungen zu Israel wegen Völkermord in Gaza abzubrechen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat die muslimischen Nationen aufgefordert, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum israelischen Regime abzubrechen, um dessen brutale Aggression gegen den blockierten Gazastreifen zu stoppen. Bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Rande der 16. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ECO in Usbekistan am Donnerstag stellte Raisi fest, dass die Palästinenserfrage und Israels Gräueltaten gegen Palästinenser im blockierten Gazastreifen die größte Sorge der Muslime seien und betonte, wie wichtig es sei, Druck auf das Besatzungsregime auszuüben, um seine Aggression zu stoppen. Der iranische Präsident forderte die muslimischen Nationen auf, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Tel Aviv abzubrechen und beschrieb ein solches Vorgehen als eine wirksame und abschreckende Maßnahme, um Israels Verbrechen gegen das unterdrückte Volk Palästinas zu stoppen. Er kritisierte auch das tödliche Schweigen internationaler Organisationen und selbsternannter Verfechter der Menschenrechte zu den israelischen Gräueltaten in Gaza. Er warnte auch davor, dass sich der Konflikt in der Region ausweiten würde, wenn die Dringlichkeitssetzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC in Saudi-Arabien den Palästinensern nicht helfen und sie nicht retten würde, da die Nationen der Region erkennen werden, dass ihre Regierungen nicht in der Lage sind, den Palästinensern zu helfen. Raisi äußerte auch seine Besorgnis über den langsamen Hilfsfluss nach Gaza und beklagte, dass humanitäre Hilfslieferungen aus Iran und mehreren anderen muslimischen Ländern am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza gestoppt werden. Erdogan seinerseits verurteilte auch die israelischen Gräueltaten in Gaza und versprach, die palästinensischen Nationen zu helfen und Druck auf das israelische Regime auszuüben. Iran fordert Grossi auf, UN-Sicherheitsrat über israelische Drohung mit Atombombe in Gaza zu informieren. Der Leiter der Atomenergieorganisation Irans, AEOI, Mohammad Islami, hat die UN-Atomaufsichtsbehörde aufgefordert, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Folgen eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen durch das israelische Regime gegen Palästinenser im blockierten Gazastreifen zu informieren. Esdomi appellierte am Donnerstag in einem Brief an Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, wenige Tage nachdem der rechtsextreme israelische Kulturminister Amichai Eliyahu gesagt hatte, der Einsatz einer Atombombe gegen das palästinensische Volk in Gaza sei eine Option, und betonte, dass es falsch sei, jegliche humanitäre Hilfe in das blockierte Gebiet zuzulassen. Der iranische Nuklearchef verurteilte kategorisch die Verbrechen und brutalen Angriffe Israels auf die Bevölkerung des Gazastreifens und forderte eine entschiedene Reaktion auf die jüngste Drohererklärung des Ministers des illegalen Regimes über einen Atombombenangriff auf den Küstenstreifen. Eslami verwies auch auf andere ähnliche alarmierende Drohungen von Moshe Feiglin, einem ehemaligen Knesset-Abgeordneten, und auch von Tali Gottlieb, einem Knesset-Abgeordneten, auf der Social-Media-Plattform X. Israel hat seine Nuklearanlagen nicht dem Sicherungsregime der Agentur unterstellt und verfügt außerdem über ein geheimes Programm zur Entwicklung von Atomwaffen. Daher schwächt das israelische Regime durch die Untergrabung der international anerkannten Grundsätze direkt die Wirksamkeit und Effizienz des Atomwaffensperrvertrags sowie das IAEA-Sicherungsmaßnahmen, fügte er hinzu. Die Drohungen zeigten, dass das Regime über Atomwaffen verfügt, sagte er und fügte hinzu, dass das Regime durch die Drohungen gegen die unterdrückte und hilflose Bevölkerung von Gaza die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts in Frage gestellt habe. Obwohl viele Länder und Nationen diese brutalen Aktionen verurteilt und stigmatisiert haben, wird erwartet, dass die Agentur gemäß ihren gesetzlichen Pflichten diese Aussagen verurteilt, die gegen das Völkerrecht verstoßen und die gefährlichen Folgen des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes von Atomwaffen durch dieses Scheinregime gegenüber dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darstellt, so Eslami. Führender iranischer Rechtsexperte fordert UN auf, über Verbrechen Israels in Gaza zu berichten. Ein hochrangiger iranischer Rechtsexperte hat 16 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen aufgefordert, über die Verbrechen Israels an den Palästinensern im blockierten Gazastreifen zu berichten. In einem Brief vom Dienstag an die UN-Sonderberichterstatter sagte Abbas Ali Khatrodahi, Vorsitzender der Islamischen Vereinigung für öffentliches Recht Irans, dass Israels Gräueltaten gegen Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder, eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht darstellten. Der Gazastreifen ist seit dem 7. Oktober Schauplatz der tödlichsten Angriffe Israels. Infolge der schrecklichen Verbrechen hat die Gesamtzahl der Todesopfer in dem blockierten Gebiet die Zahl 10.000 überschritten, von denen über 4.000 wehrlose Kinder waren, berichtete das palästinensische Gesundheitsministerium. Dies zeigt den Apartheid-Charakter des israelischen Regimes. Verbotene Waffen einsetzen, 2 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen vertreiben und sie obdachlos machen, Pläne für eine vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens schmieden, Zivilisten blockieren, den Palästinensern die volle Souveränität über ihre natürlichen Ressourcen verweigern, den Zugang der Menschen zu Nahrungsmitteln und Medikamenten einschränken, Angriffe auf zivile Infrastrukturen, darunter Schulen, Krankenhäuser sowie Wohnhäuser, historische und kulturelle Stätten und die Beschlagnahmung ihres Landes gehören zu den Verbrechen des Regimes, die zur Zerteilung des palästinensischen Mutterlandes geführt haben, sagte der ehemalige Sprecher des iranischen Verfassungsrates. Khatrodahi wandte sich an die UN-Sonderberichterstatter und sagte, dass sie gemäß dem Verhaltenskodex für Sonderverfahrensmandate des Menschenrechtsrats verpflichtet sind, über die sich verschlechternde Situation von 2 Millionen Palästinensern in Gaza zu berichten, die mit der Stromkrise, Nahrungsmittelkrise und Wasserkrise zu kämpfen haben. Frauen und Kinder sind die Hauptopfer der unerbittlichen israelischen Bombardierung, und es obliegt den Sonderberichterstattern, ohne jegliche Vorurteile, die einen einseitigen Ansatz verfolgen, über solche Gräueltaten zu berichten. Er sagte, eine verzerrte Berichterstattung auf der Grundlage undokumentierter Quellen untergräbt den Grundsatz der Unparteilichkeit, der als Eckpfeiler des Völkerrechts dazu beiträgt, voreingenommene und unbegründete Berichterstattung zu verhindern. Israel bombardiert weiterhin Krankenhäuser in Gaza. Die israelischen Besatzungstruppen setzen ihre völkermörderischen Luftangriffe fort, bombardieren Krankenhäuser im blockierten Gazastreifen und richten ihre jüngste Gräueltat gegen das Al-Shifa-Krankenhaus, wo tausende Palästinenser Zuflucht vor der Aggression suchen. Mohammed Abu Salmiya, der Generaldirektor des Ashifa-Krankenhauses in Gazastadt, sagte, das israelische Regime habe seit den frühen Morgenstunden des Freitags 4 Angriffe auf den größten medizinischen Komplex in Gaza durchgeführt. Er warnte, dass Israel einen Krieg gegen die Krankenhäuser und den Gesundheitssektor in Gaza führt. 2 der tödlichen Angriffe richteten sich gegen die Gebäude der Ambulanz und die Entbindungsklinik im medizinischen Komplex Ashifa. Israelische Angriffe bombardierten auch das Rantai-Sikinder-Krankenhaus und Gebiete in der Nähe des indonesischen Krankenhauses und des Al-Ruz-Krankenhauses. Das in Gaza ansässige Gesundheitsministerium sagte, tausende Palästinenser seien weiterhin in Krankenhäusern gefangen, während Israel seine Bombardierung des Gazastreifens verstärke. Israelische Panzer hatten die Krankenhäuser Al-Rantisi und Al-Nasr in alle Richtungen umzingelt, sagte Ashraf Al-Ridra, ein Sprecher des Ministeriums. Tausende Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene sitzen ohne Wasser und Nahrung in Krankenhäusern fest und sind jederzeit in Lebensgefahr. Israelische Luftangriffe auf Gaza zielten wiederholt auf Krankenhäuser, Wohngebäude, Moscheen und Kirchen. Nach der Genfer Konvention sind Angriffe auf Krankenhäuser strengstens verboten. Die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen aufgefordert, ein internationales Komitee zu bilden, das Krankenhäuser im blockierten Streifen besuchen soll, um den falschen Behauptungen Israels entgegenzuwirken, dass sie als Startrampe für anti-israelische Operationen genutzt würden. Hamas hat bekräftigt, dass die Behauptungen darauf abzielen, Israels Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza zu rechtfertigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Changiz Habibian mit dem Titel Musalmanan, das heißt Muslime.
عشق او ز شادی آر می آید ردیده جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تان نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همیدن لفظ انبودی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید
مسلمان وار می آید. إيانا وإياكم وإن طفتم حوالينا وأنتم نور عينانا فلا تستيئسوا منا فإن العيش أحياكم مسلمانا مسلمانا مسلماني إذا سرگيري ككفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می
پنداری که او چون تو از این خمار می آید چه نور است این چه تاب است این چه ماه و آفتاب است این مگر آن یار قلب جو ز کوه قار می آید ربیده جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تا نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همی در رد انبوهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید
مسلمان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می آید
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes begrüßen wir Sie zu einer neuen Folge aus Mit uns durch Iran. Wir hoffen, dass Sie eine gute Zeit mit uns auf unserem Trip verbringen. Bestimmt erinnern Sie sich, dass wir in den vergangenen Wochen durch Isfahan gereist sind. Wir haben euch historische und wertvolle Kunstdenkmäler dieser Provinz gezeigt. Die Schönheiten von Isfahan beschränken sich nicht nur auf die gleichnamige Stadt, sondern erstrecken sich über die gesamte Provinz. Überall in der Provinz trifft man auf einen Architekturstil, der jeweiligen Region eigen ist. Daher gibt es auch sehr vieles zu bewundern. Von der Hauptstadt Teheran aus, Richtung Süden, ändert sich die Natur allmählich. Die Natur zeigt ihr Wüstengesicht. Vom Klima her zeigen sich hier sehr unterschiedliche Eigenschaften im Vergleich zum Westen, Nordwesten und Norden Irans. Die Wüsten umfassen zwei Regionen, das Deshte Kavir und Kavire Lut. Sie ziehen sich bis zum Südosten des Landes hin. In der Wüste treffen wir auf in ihre Eigenschaften beispiellose Klimata. In den Wüsten Irans stoßen wir auf unterschiedliche klimatische Bedingungen, die in ihrer Art beispiellos sind. Am Rande dieser Natur, die auf dem ersten Blick im Kampf mit den Menschen steht, liegen zahlreiche Städte und Dörfer. In der Wüste und in ihrem Rand vereint sich das Leben mit hohen künstlerischen Gedanken. Den Höhepunkt erlebt man in den Bauwerken dieser Regionen und in den Kachelarbeiten, die mit geringelten Ranken und bunten Blüten- und Blättermotiven verziert sind. In jedem Winkel dieser Städte und Dörfer finden sich Erinnerungen aus alten Zeiten, die die Standhaftigkeit, die Dynamik und den Kunstsinn der Künstler und Meister dieser Regionen unterstreichen. Somit führt es uns heute in die Stadt Nain in Isfahan, die am Rande der Wüste angebaut wurde. Nain ist eine kleine Stadt, die wie eine Perle auf dem Ring des iranischen Hochlandes funkelt. Eine jahrtausendealte Stadt mit atemberaubender Landschaft. Klein, aber mit kultivierten, herzhaften, gastfreundlichen und großherzigen Menschen. Architektonisch gesehen ist die Stadt eine Mischung aus alten und neuen Stilen. Der neue Teil der Stadt ähnelt allen anderen Städten Irans. Die Altstadt jedoch ist eine Augenweide, was die architektonische Kunst und touristische Attraktionen betrifft. Das Gesicht der Stadt hat sich durch die klimatischen Bedingungen der Region und dem Wüstenklima geprägt. Sie besteht aus Lehm, Lehmziegeln und Kuppeldächern. Die Stadt besteht aus 7 Bezirken, in jedem Bezirk befindet sich für religiöse Zeremonien eine Gebetsstätte. Jeder Bezirk besitzt auch einen Wasserfänger, von denen noch einige benutzt werden. Die Altstadt hat zahlreiche Veränderungen erlebt, doch was übrig geblieben ist, deutet auf einen traditionellen Stil hin, der unter den alten Städten Irans in ihrer ursprünglichen Reinheit beispiellos geblieben ist. Das älteste Baudenkmal in der Stadt ist ein Schloss aus rohen Lehmziegeln. Sie ist als Narenj Qal'e oder Narin Qal'e bekannt. Der Bau dieses Werkes wird von Archäologen auf das 3. Jahrhundert vor Christus bis etwa 3. Jahrhundert nach Christus geschätzt. Abgesehen von unteren Stockwerken, die eingefallen sind, ist ein 26 Meter hoher Turm übrig. Das Schloss gehört zu den einzigartigen Sehenswürdigkeiten dieser Region. Des Weiteren stößt man in der Altstadt auf die alte Freitagsmoschee der Stadt. Das Hauptgebäude wurde im 4. Jahrhundert nach der Hidschra gebaut. Neben prachtvollen Stuckarbeiten bewundern Besucher einen Mihrab und Pult aus Holz mit Einlegearbeiten, die geprägt von ihrer feinen Kunst vom hohen Wert sind. Die Moschee ist auch als Alavian-Moschee bekannt und steht auf der Liste der nationalen Werke Irans. In dieser Moschee wurde der Stil der Moscheen der ersten Generation eingehalten. Das Gebäude, in dem das Amt für Kulturerbe residiert, ist aus der Zeit der Safawiden erhalten. Die Architektur stammt aus dieser Zeit. Das Haus stellt ein Beispiel der traditionellen Häuser Irans dar. Die Raumaufteilung im Gebäude, die Vorhalle, die Gänge, Wohnräume und Iwans deuten darauf hin, dass die Menschen hier schon immer ein kunstliebendes Volk gewesen sind. In Na'in hat die Teppichknüpferei Hochkonjunktur. Untersuchungen zeigen, dass 90% der Haushalte mit Webergerüsten ausgestattet sind. Die Teppichknüpferei ist hier den Mädchen und Frauen vorbehalten. Diese wichtige Industrie ist in erster Linie Kunst. Jetzt hat sie auch kommerziellen Charakter bekommen und gehört zu wichtigen Exportartikeln. Im zweiten Teil der Sendung begeben wir uns von der Wüstenstadt Na'in in eine andere Region in der Provinz Isfahan. Es ist die Stadt Khansar mit seiner schönen Gebirgslandschaft. Die anmutige Natur und die attraktive Stadt ist der Heimatort von zahlreichen Gelehrten, Philosophen und Rechtsgelehrten, darunter auch Agha Hussein Khansari, bekannt als Allameh Khansari, Agha Jamal Khansari, Sayyid Muhammad Taghi Khansari und Sayyid Ahmad Khansari. Diese Region brachte auch zahlreiche Kalligraphen hervor. Yadullah Kabuli Khansari gehört zu diesen Meistern in der Schriftart Shekaste. In der Musikwelt weiß die Region Virtuosen wie Adib Khansari, Mahmoud Khansari und Andalib Khansari vor. Die Stadt Khansar befindet sich in einem schmalen Tal an den Berghängen von Qibleh und Golestan am Fluss Khansar. Die Stadt liegt weit über dem Meeresspiegel, daher ist das Wetter im Sommer sehr gemäßigt, die Winter jedoch sehr kalt. Wasser und Klima sind sehr angenehm und von guter Qualität, was auf die Höhen- und Gebirgslage, den Fluss und die vielen Quellen zurückgeht. Die Weiden in Khansar werden den kühlen Erholungsorten der Provinz Isfahan zugezählt. Die Flora besteht aus Anbaufeldern, Gärten, Obstbäumen und relativ reichen Weideländern. William Jackson beschrieb die Stadt bei seinem Besuch: Khansar hat sich in meiner Erinnerung als eine Fläche mit Hügeln, Bächen, zahlreichen Flüssen, Weiden und prächtigen Obstbäumen eingeprägt. Die Stadt hat eine sehr günstige Lage und befindet sich in einem schmalen Tal zwischen hohen Bergen. Die Schönheiten der Natur beschränken sich nicht auf die Stadt Khansar. In der Umgebung liegen natürliche Parks und Erholungsorte angelegt. Touristenattraktionen der Provinz Isfahan. Die Region Golestan-Kuh, eine dieser Attraktionen, liegt 15 Kilometer entfernt von der Stadt. Golestan-Kuh ist eine grüne Region mit angenehmem Klima. Sie ist bedeckt mit unterschiedlichsten Pflanzen wie Tulpen und Bergpflanzen. Besonders im Frühling ist die unerschlossene und anmutige Region bedeckt mit Tulpen. Sie wachsen und blühen zwischen den Sträuchern und sogar auf den Felsen. Ihnen wird auch medizinische Wirkung zugesprochen. Die Betrachter werden in ihrem Bann gezogen durch ihre Schönheit. Die natürliche Lage, die grünen Weiden, das Klima und die Blumen- und Pflanzenlandschaft, besonders im Süden und Westen der Stadt, haben die Region zu einem Zentrum für Honiggewinnung gemacht. Imkerei und Bienenzucht sind zwei alte Berufe in dieser Region. Es werden jährlich hunderte Tonnen Honig hergestellt. Die Honigindustrie bietet zahlreichen Familien die Lebensgrundlage. Bisher haben wir uns mit der geografischen Lage und den natürlichen Sehenswürdigkeiten der Stadt Hansar befasst. Widmen wir uns ein wenig der geschichtlichen Bedeutung der Stadt, die sehr weit zurückgeht. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass die alte Stadt Hansar zerstört und in Anbaufelder umgebaut wurde. Im Reisebericht von Krikov, ein russischer Forscher und Weltenbummler, wird das Alter der Stadt auf 400 Jahre geschätzt. In der Zeit der Safawiden war Hansar ein wichtiges Zentrum für Wissen, Literatur und Industrie. Safawiden-Herrscher haben ein besonderes Augenmerk auf die Stadt gehabt. Dadurch blühten das Kunsthandwerk und die Werkstattarbeit in der Stadt auf. Werkstätten für Ölgewinnung, Weberei, Tonarbeit und Teppichknüpferei fanden immer mehr Zuspruch. In der Stadt selbst sind zahlreiche wertvolle historische Bauten wie Moscheen, Grabmale von Nachfahren der Imame und Gebetsstätten zu bewundern. Das wichtigste Grabmal nennt sich Bogeye Pire Hansar, das Grabmal des Weisen von Hansar. Er ist auch als Baba Pir bekannt. Ein großer islamischer Gelehrter und Philosoph. In diesem Grabmal wurde er neben sechs weiteren Scheichs und Mystikern beigesetzt. Die Freitagsmoschee von Hansar ist ebenfalls ein altes Bauwerk. Sie liegt im Südosten der Stadt und ist etwa 350 Jahre alt. Ihre Fläche beträgt 3000 Kilometer. Ihre Fläche beträgt 3000 Quadratmeter und besonders das Mihrab ist mit wertvollem Stuckarbeiten verziert.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rezel Bosch mit dem Titel Mahd Daliran, auf Deutsch Heimat der Helden.
سرزمین مهری دیار عاشقانی پر از صلابت هستی همیشه جاودانی که نگردی بیرون، جان به رهت سپردند تا تو بمانی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
Wir knüpfen an den letzten Beitrag über die zwischenmenschlichen Beziehungen für einen islamischen Lebensstil an. Diese beginnen in der Familie. Wir sagten, dass eine bessere Gesellschaft eng mit besseren zwischenmenschlichen Beziehungen verbunden ist. Die Eigenschaft des Menschen als geselliges Wesen erfordert, dass er weiß, wie er richtig mit den anderen umgehen soll. Der Islam widmet sich mit seinen Geboten und Lehren und ethnischen Weisungen eingehend dieser Angelegenheit. Wir können die Gebote des Islams für den guten Umgang mit anderen danach unterscheiden, ob darin die Unterlassung eines falschen Benehmens, Ahkam Salbi, gefordert oder ob der Gläubige zur Durchführung eines korrekten und rechtschaffenen Verhaltens verpflichtet wird, Ahkam Ejbari. Von daher, dass falsches Verhalten die zwischenmenschlichen Beziehungen auf Abwege führen kann, hat Gott in vielen seiner Koranverse auf falsche Umgangssitten hingewiesen und gemahnt, dass durch sie die Gesellschaft zerstört wird und Krisen in den sozialen Beziehungen hervorgerufen werden. Die islamischen Lehren nennen daher die falschen Verhaltensweisen und verwerfen sie. Ein wahres Gesellschaftsleben kann nur durch eine starke Verbindung zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft anhalten, die auf Freundschaft, Verständigung und gegenseitige Achtung beruht. Also ist der Mensch gesellschaftlich gesehen gezwungen, sich so zu verhalten, wie er es selber von den anderen erwartet. Wenn er möchte, dass die anderen ehrlich sind und Versprechen einhalten, dann soll er das auch selber tun. Wenn er erwartet, dass die anderen sein Wohl wünschen und ihm helfen und sein Recht akzeptieren, dann sollte er dies selber als Erster tun und die Rechte der anderen beachten. Der Heilige Koran verwirft es, dass jemand die Pflichten gegenüber der Gesellschaft vernachlässigt und von den anderen erwartet, dass sie sie erfüllen. Er bezeichnete dies als oberflächliche Denkweise. Im Vers 44 des Sure 2 heißt es: Wollt ihr den Menschen Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit gebieten und euch selbst vergessen, obwohl ihr doch das Buch Gottes liest? Denkt ihr nicht richtig nach? Man muss also wissen, dass die Allgemeinheit gegenüber jedem einzelnen Mitglied Rechte hat und alle verpflichtet sind, diese zu erfüllen. Das Mindeste ist dabei, dass wir so handeln, wie wir es auch von den anderen erwarten. Imam Sadr alaihi salam wurde gefragt, welches Recht ein Gläubiger gegenüber einem anderen Gläubigen hat. Er sagte, das Mindestrecht deines Bruder gegenüber dir besteht darin, dass du das, was du für dich möchtest, auch für ihn möchtest und das, was du für dich nicht möchtest, auch für ihn nicht möchtest. Zu den schlechten Verhaltensweisen gehört es, Zwiespalt zu stiften, andere durch unpassende Bemerkungen oder Spott oder haltlose Vorwürfe zu verletzen. Weitere schlechte Eigenschaften sind das Geizen und das Herumspionieren in den Angelegenheiten anderer, Angeberei und Geringschätzung der anderen. Ebenso mahnt der Koran vor Unrecht und Unterdrückung, Verrat und Misstrauen. Die Beachtung von Moral und guten Verhaltensregeln wird von Gott im Koran als wichtige Richtschnur für den menschlichen Umgang hervorgehoben. Zu den wichtigsten Regeln für den Umgang mit anderen gehört, andere mit Achtung zu behandeln, ihnen Gutes zu tun und zu helfen und zuverlässig zu sein. Auch die Ehrlichkeit und Gerechtigkeit gehören dazu. Ebenso wie Bescheidenheit, Freundlichkeit, Vertragstreue und Nachsicht. Darüber hinaus empfiehlt der Koran auch die Beratung untereinander. Die Beachtung der Verbote und Gebote bezüglich der zwischenmenschlichen Beziehungen ist für den Einzelnen und die Gesellschaft außerordentlich konstruktiv. Zum Beispiel gehört es zu den guten Werken, anderen ihre Fehler zu verzeihen. Durch diese Nachsicht erhält derjenige, der einen Fehler begangen hat, die Möglichkeit, sein Verhalten zu korrigieren, um vom falschen Weg auf den richtigen zurückzukehren. Das hat auch fruchtbare Wirkungen für denjenigen, der Nachsicht übt, weil seine gute Tat positiv auf ihn zurückwirkt. Der Mensch lebt ja nicht abgekapselt für sich, und neben seinen wirtschaftlichen werden auch seine seelischen und geistigen Bedürfnisse durch die Beziehungen zu den anderen erwidert. Wenn durch die Nachsicht des einen das Verhalten der anderen sich zum Guten hin ändert, wird es rückwirkend auch demjenigen, der sich nachsichtig und großzügig verhält, ein Leben in einer besseren Umgebung bescheren. Gemäß Islam müssen die menschlichen Beziehungen in der Gesellschaft gedanklich auf den Grundsätzen des Wohlwollens, der Freundschaft und des Vertrauens aufbauen. Ein Muslim muss sein Denken und seine Absicht gegenüber den Glaubensbrüdern läutern. Muslime sollten in Gedenken das Wohl der anderen wünschen, ihnen einen guten Rat geben wollen und freundschaftliche Beziehungen zu ihnen anstreben. Sie sollten keine unlauteren Absichten hegen. Imam Ali a.s. sagt darüber, Gott, der Gepriesene, möchte, dass der Mensch gegenüber seinen Artgenossen gute und schöne Absichten hegt. Der Islam verpflichtet den Menschen auch für die Praxis zu Regeln für den Umgang, und diese basieren auf dem Gottglauben und sollen die Tugenden und Menschlichkeit stärken. Seine Lehren sind in dieser Beziehung so fein und gut auf die menschliche Veranlagung abgestimmt, dass ihre Beachtung das Leben entscheidend verbessern. Das wichtigste Kriterium für enge Freundschaften mit anderen ist der Glaube, denn vertraute Beziehungen zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen wirken sich negativ auf den Glauben eines Muslims aus. Deshalb wurde der Glaube als Voraussetzung für enge Freundschaften unterstrichen. So heißt es in dem Vers 144 der Sure 4, Nisa: O, die ihr glaubt, nehmt euch keine Ungläubigen zu vertrauen anstelle der Gläubigen. Wollt ihr wohl Gott einen offenkundigen Beweis gegen euch selbst geben? Als generelle Richtschnur für den Umgang gehört in der Praxis, dass sich der Mensch gut und gerecht zu den anderen verhält und die anderen so behandelt, wie er selber behandelt werden möchte. Imam Ali a.s. hat in seinen letzten Empfehlungen an seinen Sohn Imam Hassan a.s. auf diese Richtschnur hingewiesen und außerdem empfohlen: Tue niemandem ein Unrecht an, denn du möchtest auch nicht, dass dir jemand Unrecht antut. Und tue ihm Gutes an, so wie du möchtest, dass dir Gutes angetan wird. Imam Sadir a.s. hat über den Kontakt zur Gesellschaft und über die Beziehungen zu anderen gesagt: Verkehrt mit den anderen und nehmt an ihren Versammlungen teil und helft ihnen in ihren Angelegenheiten. Sondert euch nicht von der Gesellschaft ab und sprecht mit den anderen so, wie Gott es empfiehlt, nämlich sprecht freundliche Worte zu ihnen. Da Freunde eine wichtige Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen übernehmen und sich direkt auf Moral und Denken auswirken, hält der Islam den Menschen vom Umgang und der Gesellschaft bestimmter Leute oder Gruppen ab. Gläubige dürfen mit Niederträchtigen, Unrechttuenden und Sündern, Geizhälsen und Übeltätern, Lügnern und Ignoranten und Feinden Gottes keine Freundschaft schließen. Musik.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.